Domradio Menschen.
Was hast du denn für eine Familie? Als eine Kollegin diesen Satz zu Sascha Batthyány sagte, ahnte der Journalist nicht, welches Abenteuer sich daraus entwickeln würde. Am Ende des Abenteuers steht das Buch »Und was hat das mit dir zu tun?« Ein Verbrechen im März 1945, die Geschichte meiner Familie. Das Verbrechen ist ein Massaker an 180 Juden. Die Familie ist alter Adel. Die Batthyánys waren Grafen, Fürsten, Bischöfe. Eingeheiratet hatte Tante Margit, eine der reichsten Frauen Europas. Welche Rolle Tante Margit bei diesem Massaker hatte und was das alles mit ihrem Großneffen Sascha Batthyány zu tun hat, das erzählen wir jetzt in dieser Sendung Menschen. Herzlich willkommen, Sascha Batthyány. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumm. In der Sendung Menschen, Sascha Batthyány, stellen sich unsere Gäste selber vor. Deswegen bitte, Alter?
42.
Beruf?
Journalist.
Gibt es sowas wie eine Berufung?
Schreiben.
Von meiner Mutter habe ich?
Die Gesichtszüge.
Ohne meinen Vater?
Bin ich lange aufgewachsen.
Mein Herbarium habe ich als Kind so ordentlich gestaltet, weil?
Weil ich einen strengen Lehrer hatte.
Auf dem Tennisplatz konnte ich?
Richtig zeigen, was in mir steckt.
Ich habe immer Tagebuch geschrieben, um?
Ich glaube, ich hatte vielleicht nicht so viele Freunde.
Das Schreiben war mein Geheimnis, weil?
Ich habe mehrere Geheimnisse gepflegt. Mir hat es Spaß gemacht, Dinge so zu tun, von denen niemand was weiß. Und das Schreiben war eines davon.
Die Armut, die ich auf meinen Reisen nach dem Abitur beobachtet habe, hat mich?
Immer sehr berührt.
An der Soziologie hat mich angezogen, dass?
Dass man so den Alltagsphänomenen, die man beobachtet, gesellschaftlichen Phänomenen versucht, irgendwie auf die Spur zu kommen.
Dass Schreiben ein Beruf ist, habe ich erst gemerkt als?
Viel zu spät. Als ich schon ungefähr 30 war erst, habe ich gemerkt, dass man davon leben kann.
Imre Kertész in Budapest zu interviewen war?
Faszinierend.
Meine Themen waren bewaffnete Kindergangs in Liverpool oder der Ku Klux Klan in Texas, weil?
Ich mochte immer intensive Momente und ich habe mich da versucht, in solche Momente zu stürzen.
Als die Kollegin sagte, was hast du denn für eine Familie, wusste ich über meine Familie?
Nicht viel. Ich wusste, dass sie früher vor allem in Ungarn und Teilen Österreichs eine wichtige Rolle gespielt haben, aber nicht mehr.
Die eigenen Wurzeln zu erforschen und gleichzeitig kleine Kinder ins Leben zu begleiten ist?
Sehr anstrengend.
Eine Analyse zu machen ist?
In meinem Fall hat das sehr viel gebracht.
Über seine eigene Analyse zu schreiben ist?
Unmöglich.
Und im Radio darüber zu reden ist?
Noch unmöglicher.
Für meine Familie ist meine Recherche und mein Buch?
Das ist wie in allen Familien. Manche mögen es und manche weniger. Und die, die es nicht so mögen, die melden sich nicht.
In Sibirien, nachdem ich gegenüber meinem Vater beinahe handgreiflich geworden war, habe ich verstanden,
dass die Dinge von früher wahnsinnig viel Platz in seinem Leben noch immer einnehmen.
In Rechnitz habe ich gesucht.
Ein Grab.
In Südamerika habe ich gefunden.
Menschlichkeit.
Am Ende der Recherche ist Tante Margit heute für mich?
So schlimm wie eh und je.
Wenn Maxim Biller mich heute nochmal fragt, was hat das alles mit dir zu tun, wäre meine Antwort?
Sehr viel.
Wenn heute Juden gerettet werden müssten, würde ich?
Alles dafür tun.
Ein Kriegsenkel zu sein bedeutet in meinem Fall?
Seinen Lebensmittelpunkt ein bisschen in der Vergangenheit zu haben, manchmal.
Als Korrespondent in Washington kann ich?
All die Kandidaten von Namen sehen.
Das Wichtigste, das ich meinen Kindern mitgeben will, ist?
Boah, das ist vielleicht noch eine Frage. Das Wichtigste, bewusst und mit Haltung durchs Leben zu gehen.
Fast genau 71 Jahre ist es her, eine Nacht im März 1945, Rechnitz in Österreich. ein Massaker an 180 Juden. Mittendrin Margit Thyssen-Battiani, eine der reichsten Frauen Europas. Jeder wolle die Geschichte anders erzählen, schreibt unser Gast in der Sendung Menschen heute, Sascha Battiani. Die Medien wollten eine blutrünstige Gräfin. Die Einwohner von Rechnitz wollen die Geschichte unter den Tisch kehren. Die Familie wusste nicht. Sascha Battiani, wie wollen Sie denn die Geschichte dieser Nacht erzählen?
Die ersten Monate und Jahre, als ich mich da an diese Recherche gemacht habe, habe ich vor allem versucht, als Journalist an diese Sache ranzugehen. Also weniger als Familienangehöriger, sondern als Journalist. Und das bedeutet, dass ich erstmal herausfinden wollte, was ist da tatsächlich passiert. Ich habe in allen Archiven geguckt, ich habe mit den Historikern gesprochen, die sich schon lange natürlich mit diesem Fall auseinandersetzen. So mein Antrieb war ein journalistischer. Und ich habe natürlich, weil ich aus der Familie stamme, dann fokussiert auf die Rolle von Tante Margit. Also was genau hat sie gewusst und was genau hat sie getan?
Wer war denn diese Tante Margit? Ich habe schon gesagt, Margit Thyssen-Battiani, eine der reichsten Frauen in Europa, aber wer war sie?
Wer war Tante Margit? Also vielleicht fange ich mal an, wer war sie für mich? Für mich war sie die reiche Tante, mit der wir 3-4 Mal im Jahr essen gingen, immer in den teuersten Restaurants. Eine ältere Frau, sie wurde so wie das immer ist, so die alten Tanten, ja, die mit Kindern eigentlich nicht sehr viel anfangen konnte. Wir saßen immer am anderen Ende des Tisches und mussten eher ruhig sein. Ich habe aber schon, glaube ich, mich erinnern zu können, ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass das eher so eine dominante Person ist. Das heißt, wenn sie kam, wenn sie auch ins Restaurant ging, dann war sie sich wahrscheinlich gewohnt, dass man ihr Platz machte, ja, dass sie den Tisch bekam und so. Solche Sachen habe ich schon gespürt. Und das zieht sich, glaube ich, durch. Also auch, wenn man dann andere Menschen fragt, wer war sie für dich, wer war sie für sie, dann heißt es immer, naja, es war halt die reiche Frau, ja, die dann in Rechnitz auch gelebt hat und dort mit Bediensteten und allen möglichen. Sehr, 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 eine sehr dominante, sehr mächtige Person.
Diese dominante, sehr mächtige Person hat in einem Schloss gelebt und dann kam diese Nacht vom 24. auf den 25. März 1945. Was ist da passiert?
Also, es gibt ja verschiedene Versionen. Ja? Es gibt die etwas boulevardeske Version und die macht diese Verbindung zwischen diesem Fest und dem Massaker. Und es, also in den Zeitungen stand, als ich das am Anfang dieses Ereignisses zum ersten Mal las, stand, dass es dieses Fest gab am 24. März und dass quasi zur Belustigung der Gäste einige der Männer von diesem Fest quasi aus Spaß eine Art, in der Bildzeitung stand auch Nachspeise sozusagen, also als Nachspeise, dass dann ein Dutzend Männer zum Bahnhof gingen. Dort befanden sich 180 bis 200 ungarische Zwangsarbeiter und die mussten sich vor seine Grube knien und die wurden dann erschossen oder auch erschlagen mit Schaufeln. Ja. Und das war schon so, nur die Nachspeise, also dieser, und es stand tatsächlich, das bin jetzt nicht ich, ja, sondern das ist ein Zitat, dieser Party-Gag, das stimmt nicht.
Das Ganze ist in Rechnitz passiert, in Österreich, und in Ihrem Buch schreiben Sie, wer Rechnitz sagt, sagt verdrängen. Ist das heute immer noch so?
Also, das würde ich nicht so sagen. Ich bin ja nicht der Erste, ja, bin ja nicht der erste Journalist, bin zwar der Erste aus der Familie, aber nicht der erste Journalist, der sich dieser Geschichte angenommen hat. Und in der Tat schreiben sehr viele Journalisten vor mir. Es gab zum Beispiel auch einen ganz guten Film, der heißt Totschweigen, der das behandelt, dass diese Mauer aus Schweigen in diesem Dorf. Ich selbst kann das nicht bestätigen. Ich hatte einen sehr guten Kontakt beispielsweise zum Bürgermeister, Canieri heißt er, mit dem hatte ich sehr viele Gespräche. Dem liegt sehr viel daran, dass man das alles wiederum historisch korrekt aufarbeitet. Ich bin mit ihm durch das Dorf spaziert. Ich habe damals während meinen Recherchen auch mit einer Dame gesprochen, die tatsächlich am Fest teilgenommen hat. Auch die hat mich in ihr Haus gelassen und mit der konnte ich sprechen, wie es denn tatsächlich war. Die hat dann natürlich auch bestätigt, eben, dass Tante Margit auch da war an diesem Abend und so weiter. Also dieses Schweigen, in meinem Fall war das nicht unbedingt so. Ich muss aber dazu sagen, dass Rechnitz für Österreich, so wie ich das zumindest wahrnehme, ist so eine Art offene Wunde. Und weil man das Grab nicht findet. Ja? Es gab sehr viele Grabungen und das ist ja so fast schon gespenstisch, dass man das einfach nicht findet. Also es gab sehr, sehr viele Anstrengungen, direkt auch nach Kriegsende, die ersten mit vielleicht primitiveren Mitteln, dann immer auf dem jeweiligen höchsten Stand in den 70ern, in den 90ern. Ja? Und man hat dieses Massengrab nie gefunden. Und mit jeder Grabung und alle 5, 6 Jahre gibt es so eine Welle auch von journalistischen Berichten, die sich wieder dieser Sache annehmen. Dann heißt es 40 Jahre nach Rechnitz, 50 Jahre nach Rechnitz. Und immer kommen dann ein Dutzend Journalisten durch dieses kleine Dorf und versuchen, sich auf die Spur zu machen. Und ich kann dann schon auch verstehen, dass man dann vielleicht nicht jeden Journalist in sein Haus lässt und beim 7. dann auch mal sagt, ich möchte dazu nichts mehr sagen. Das ehrlich gesagt, kann ich das verstehen. Mir persönlich ist das aber, ich kann das jetzt nicht, wie gesagt, behaupten, dass da niemand sprechen will.
Sie haben gesagt, als Kind hatten Sie immer das Gefühl, ich komme von woanders her. Warum Sie das so gefühlt haben, danach würde ich Sie gerne fragen. Sascha Batthyány, Sie sind in der Schweiz groß geworden, wohin es Ihre Familie nach dem Krieg geweht hatte. Das, was ich darüber jetzt lesen konnte oder was Sie erzählt haben, war das eine behütete Kindheit, eine, in der es Kunst gab, Musik gab, Bildung, ein liebevoll gepflegtes Herbarium, das hatten wir schon, die Tennisstunde und den Tennisplatz. Aber Sie sagen heute, in Ihnen war irgendwo versteckt das Gefühl, ich komme von woanders her. Im Buch schreiben Sie sogar, da war immer etwas, das fehlte. Was?
Damals hätte ich eh nicht gewusst, was darauf antworten. Es war einfach so eine Art, ich weiß nicht, ob das viele Immigrantenkinder haben, dieses, ich komme nicht aus dem Land, ja, wo ich lebe, aber ich komme auch nicht aus dem Land meiner Eltern. Also dass man da so eine Unwissenheit ist, woher man eigentlich kommt, das hatte ich. Und dann hatte ich auch immer das Gefühl, dass ich dieses ganze behütete, sorglose Aufwachsen, dass sich das irgendwie nicht in meinem Charakter widerspiegelte, also oder in meiner Stimmung. Also ich hatte immer so ein bisschen, ich war eher immer so ein bisschen melancholisch, glaube ich, und habe da gar nicht so verstanden, was ist eigentlich los mit dir? Was soll das? Ist doch eigentlich alles gut hier. Und irgendwie war es das einfach nicht so. Dazu kam schon dann später, so mit Pubertät und so, weiß nicht, wie das andere haben, aber schon so ein Gefühl, ich gehöre da nicht so richtig hin. Das ist zwar schon das Land, die Schweiz, da bin ich aufgewachsen, ich habe hier meine besten Freunde, die Schule und trotzdem hat mir was gefehlt. Schwierig zu sagen, was. Ich habe dann relativ schnell auch immer wieder versucht, in andere Städte mir irgendwas zu holen, was mir halt gefehlt hat, in andere Länder. Ich bin dann schnell und oft auch nach Wien, weil es mich da irgendwie hingezogen hat. Aber ich habe es nie geschafft, dann doch die Schweiz zu verlassen oder lange nicht. Aber dieses Gefühl, so wie etwas im falschen Ort zu leben, das hatte ich. Das hatte ich stark.
Hat das jemand gemerkt?
Vielleicht so die ersten Menschen, auch ersten Freundinnen, denen ich mich vielleicht ein bisschen geöffnet habe und die schnell gemerkt haben, das ist vielleicht nicht der allerfröhlichste Typ. Sonst aber, nein, das kann man dann ja auch sehr gut kaschieren, ja. Also ich bin dann schon nicht so gebrochen durch die Gegend gelaufen und so.
Dafür hatten Sie ja Ihr Tagebuch.
Genau, das stimmt eigentlich. Also mein Tagebuch war schon dann meine Ansprechperson für das Düstere, nebst vielleicht auch so ein bisschen düsterem Musikgeschmack, aber das haben ja auch viele Pubertierende. Na, ich glaube nicht, dass das jemand gemerkt hat. Ich habe das nicht so an die große Glocke gehängt. Das war so eher was, wieder mal, was ein bisschen was Geheimnis, was ich auch ganz gerne so für mich behielt. So.
Ihre Mutter war Musikerin, hatte eine klassische Ausbildung. Und in dem Buch gibt es immer wieder Passagen, da stellen Sie sich was vor. Da lassen Sie Ihre Fantasie freien Lauf, lassen sich Leute Lebensläufe entwickeln und die treffen sich dann und dann unterhalten die sich oder auch nicht. Und da kommt auch ganz oft Musik drin vor. Das ist klassische Musik. Also hat das, dass Ihre Mutter Musikerin war, Ihnen diese Welt der klassischen Musik nahegebracht?
Ja, klassische Musik hat immer um uns herum. Und schon als Kind, das lief dann so, vor allem so sonntags, lief das dann immer so im Hintergrund. Und ich habe das schon aufgeschnappt. Also ich habe mich dann auch lange dagegen gewehrt, weil das war ja nicht irgendwie was Cooles, wenn man in klassische Konzerte gehen muss mit seinen Eltern. Und ich habe das dann auch verschwiegen und niemandem mehr erzählt, aber ich musste das halt. Aber ich merke heute schon auch, dass das, was mir sehr wichtig ist, heute ist es mir egal, ob es cool ist oder nicht. Und heute höre ich mir das auch alles wieder an. Und es ist schon sehr was sehr Wichtiges, sehr Starkes. Ich habe auch lange Geige gespielt, hatte auch meine liebe Mühe mit der Geige und den Geigestunden. Es ist ein wirklich, wirklich sehr anstrengendes Instrument. Und wenn man ein bisschen aufhört zu üben, dann hört man es sofort am nächsten Tag. Aber auch da, also ich meine, das haben ja alle. Aber auch da ist natürlich, wenn ich heute so eine Geige in der Hand habe, das ist schon was sehr Spezielles für mich.
Nach dem Abitur sind Sie erstmal gereist. Das fanden Sie großartig. Und von diesen Reisen, die letztlich dazu geführt haben, dass Sie Journalist geworden sind, erzählen wir gleich. Sie sind nach dem Abitur gereist und fanden das großartig. Einerseits. Andererseits haben Sie eine ganz neue Seite der Welt entdeckt. Die Armut, die Ungleichheit zwischen Arm und Reich, die strukturelle Ungleichheit. Und als Sie das so erzählt haben, kam mir das so ein bisschen vor wie Prinz Siddhartha Gautama, der später der Buddha wurde, der bei seinen Ausflügen aus dem Schloss die Krankheit, das Altern, die Armut, kurz das Leid entdeckte.
Weiß ich nicht, ob dieser Vergleich. Naja, ich glaube aber, dass es das heute vielen jetzt in diesem Alter, 18, 19, 20, ja ähnlich geht. Also ich kenne sehr viele, die dann eben nicht, weiß ich nicht, wo kann man hingehen, nach Australien oder, ja, sondern die halt was anderes suchen, die dieses anzieht, dass man zum einen exotischere Sachen sieht, zum anderen auch das, was man so ein bisschen klischiert das echte Leben nennt. Und das ist mir schon passiert, ja, durch Reisen durch Südamerika und so, das war schon für mich, ja, augenöffnend, was man da alles erlebt, wenn man da ganz nah auch mit diesen Menschen dann lebt oder halt sehr viel Zeit verbringt, was ich konnte, weil wir da Monate über Monate in allen möglichen Ländern waren. Das war schon sehr, sehr speziell und hat dann auch letztlich mein Studiumswahl beeinflusst. Ich dachte dann, ich möchte das theoretisch irgendwie auch verstehen, wie es dazu kommt. Ich dachte auch, dass das ein gutes Studium ist, um so verschiedene Zusammenhänge zu verstehen.
Im Fragebogen haben Sie gesagt, das Leid hat Sie einfach berührt und offensichtlich so berührt, dass Sie darüber gründlich nachdenken wollten. Sie sind deswegen in die Soziologie gegangen. Haben Sie denn da Antworten gefunden?
Nein, ich muss auch sagen, ich war ein schlechter Student. Ich habe dann so diese, das war vielleicht ein bisschen zu romantisches Bild, mit dem ich da in mein Studium eingestiegen bin. Also natürlich gibt es Antworten. Es gibt die großen Theorien über soziale Ungleichheit und es gibt vor allem halt die ganze Statistik, die man lernt zu lesen, ja, die wahnsinnig wichtig ist, dass man Zusammenhänge sieht und erkennt. Also es gibt, ja klar, schon Antworten, aber dieses, ich sag mal, eher romantischere oder gefühligere, das ich am Anfang habe, das wird dann im Studium vom Tag 1 ausgetrieben. Also das wollen sie ja eben nicht, irgendwelche Weltverbesserer, die dann auch das Gefühl haben, so gefühlige Seminararbeiten oder so zu schreiben, das geht da gar nicht.
Eine Reise nach der Wende, das war für Sie in Ihrem Leben dann auch eine Wende. Und zwar war das eine Reise mit einem Freund, der entlang der Grenze reisen und über diese Reise berichten wollten. Was hat diese Reise zu so einer Offenbarung gemacht?
Genau, also das war tatsächlich, kann ich mich daran erinnern, als wäre das gestern gewesen. Das war ein Freund, der mir gesagt hat, ich gehe nächste Woche, reise ich entlang der neuen EU-Grenze. Damals war EU-Osterweiterung mit Ungarn und so weiter. Und dann habe ich dazugehört und dachte auf einmal, oh, da wäre ich gern dabei und habe ihn dann gefragt. Und er meinte, natürlich kannst du mitkommen. Am ersten Tag, also ich glaube schon, als wir da aus der Schweiz nach Österreich fuhren und dann weiter, er sich dann so Notizen, ich habe das dann so abgeguckt bei ihm, aha, da muss man sich Notizen machen über alles Mögliche, das Wetter oder so, alles Mögliche kann ja dann in so eine Reportage einfließen. Und er hat sich da Notizen gemacht und ich habe das dann einfach abgeschaut, so wie er das macht. Und ich habe das auch gemacht und so ein bisschen gespielt, als wäre ich Journalist. Und habe dann aber schon gleich nach dem ersten Tag gewusst, das ist es eigentlich. Das ist so eine Kombination aus allen Dingen, die ich gerne mache. Unterwegs sein, mich gewissen Situationen ausliefern, das dann aber auch dann für mich ganz, das ist ja, Schreiben ist ja ein sehr einsamer Prozess. Also es ist so diese Mischung aus, man muss hinaus, man muss mit Menschen sprechen, man muss sich Situationen ausliefern und dann auf einmal totale mönchsartige Rückzug, nur du vor dem Computer und deine Gedanken, dass diese zwei Sachen, diese beiden Welten so zusammenzuführen, das war für mich Augenöffnen, mindblowing. Also das war tatsächlich, da wusste ich, das möchte ich für immer machen. Und ich war dann aber auch erstaunt, dass das überhaupt möglich ist, dass das geht, dass das ein Beruf ist, dass man das quasi machen darf. Das war für mich so neu. Und tatsächlich bin ich dann, als ich zurückkam, haben wir das gemacht und von dem Zeitpunkt an eigentlich war ich dann auf einmal irgendwie Journalist. Also ich habe dann versucht, so schnell wie möglich andere Aufträge und so zu erhalten.
Sie haben auch noch eine Journalistenschule gemacht.
Genau, ich habe dann ein bisschen als freier Journalist gearbeitet und dann auch schnell gedacht, das muss ich irgendwie, ich muss da weiterkommen.
Und dann sind Sie auch schnell Redakteur geworden an einer angesehenen Zeitung. Sie haben über diesen Heavy Stuff geschrieben, das haben wir im Fragebogen schon mal gehabt, also sowas wie bewaffnete Kindergangs in Liverpool oder der Ku Klux Klan und so weiter. Sie haben gesagt, das waren die intensiven Momente, die Sie gesucht haben oder auch die Samenspende, weil ein homosexuelles Paar ein Kind haben wollte, auch so ein bisschen die abseitigen Themen.
Ja, ich habe mich relativ schnell so auf was wie so nennen Geschichten konzentriert. Also ich hatte nie so tagesaktuell, tagespolitische Sachen nicht gemacht, sondern immer mir irgendwelche Geschichten gesucht. Die waren dann meistens auch mit Reisen verbunden und aus irgendwelchen Gründen hat man mich das auch immer machen lassen. Und ich habe das sehr gerne gemacht. Ich habe auch sehr gerne auch unvorbereitet Dinge gemacht, also mich irgendwo einfach ausgelassen und dann versucht, darüber einfach alles zu finden, was es darüber gibt und einfach zu gehen, einfach rauszugehen. Das habe ich am Anfang sehr oft gemacht und auch gesucht. Und dann natürlich, wie immer, möchte man ja dann immer, möchte man so eine Steigerung, es muss dann immer noch größer oder noch was auch immer und so. Deshalb hat sich das so entwickelt, dass ich dann quasi mich so ein bisschen spezialisiert habe auf so längere Texte und Reportagen.
Bei dieser Arbeit gab es diese Szene, als eine Kollegin kam mit einem Artikel und sagte, was hast du denn für eine Familie? Daraus ist ja ein ganzes Abenteuer geworden. Vorher hören wir ein Wort, das Sascha Batthyány für uns ausgesucht hat, von Karl-Uwe Knausgard.
Domradio, das Wort. Thank you.
Heute ist der 27. Februar 2008. Es ist 23.43 Uhr. Ich, der ich dies schreibe, Karl-Ove Knausgard, wurde im Dezember 1968 geboren und bin folglich im Augenblick der Niederschrift 39 Jahre alt. Ich habe drei Kinder, Vanja, Heidi und John, und bin in zweiter Ehe mit Linda Boström Knausgard verheiratet. Alle vier schlafen in den Zimmern ringsum, in einer Wohnung in Malmö, wo wir seit anderthalb Jahren leben. Mit Ausnahme einiger Eltern von Kindern in Vanjas und Heidis Kindertagesstätte kennen wir hier niemanden. Wir vermissen deshalb nichts, jedenfalls ich nicht, denn die Gesellschaft anderer Menschen gibt mir ohnehin nichts. Ich sage nie, was ich wirklich denke, nie, was ich wirklich meine, sondern passe mich unweigerlich meinem jeweiligen Gesprächspartner an und tue so, als würde es mich interessieren, was er oder sie erzählt, es sei denn, ich trinke. Denn dann verfalle ich meist in das andere Extrem, um anschließend voller Furcht zu erwachen, die Schwelle des Erlaubten überschritten zu haben. Eine Angst, die mit den Jahren immer größer geworden ist und mittlerweile wochenlang anhalten kann. Wenn ich trinke, habe ich zudem Blackouts und verliere völlig die Kontrolle über mein Tun, das oft verzweifelt und idiotisch ist, manchmal aber auch verzweifelt und gefährlich. Deshalb trinke ich nicht mehr. Ich will nicht, dass jemand an mich herankommt. Ich will nicht, dass jemand mich sieht. Und so ist es mittlerweile auch. Niemand kommt an mich heran und niemand sieht mich. Das muss sich in mein Gesicht eingebrannt haben. Das muss es so steif und maskenhaft gemacht haben, wodurch es mir kaum möglich ist, es mit mir selbst in Verbindung zu bringen, wenn ich auf der Straße in einer Fensterscheibe zufällig darauf stoße. Ein Text von Karl-Ove Knausgard aus seinem Roman Sterben.
Am Mikrofon Angela Krumpen. Zu Gast ist heute Sascha Batthyány, Autor und Journalist, der uns einen anderen Autor mitgebracht hat, nämlich Karl-Ove Knausgard, der mal eben sein ganzes Leben aufschreibt. Sie haben den sehr intensiv gelesen, als Sie Ihr eigenes Buch geschrieben haben. Haben Sie deswegen diesen Text mitgebracht?
Ja, also er passt gut in die Zeit, in der ich geschrieben habe, mein Buch. Ich habe ihn aber auch mitgebracht, weil wurde ja viel, glaube ich, in den letzten Jahren ja, über ihn gesprochen. Aber auch ich gehöre zu denen, die ihm zeitweise zumindest total verfallen sind. Und zwar einfach erstens so vom Alter, also diese ganzen Situationen mit den Kindern und wie das nicht geht und mit der Ehe, die darunter leidet und dem Schreiben auch, das unter diesem Familienleben leidet, da konnte ich mich schon sehr gut hinein vollziehen, also das war mir sehr nahe. Und vor allem aber auch, was mich so wahnsinnig berührt und faszinierte an ihm, ist es hat so ein gewisses Punk-Element in seinen Texten. Also es ist so ganz, immer wieder ganz roh und immer wieder so brachial. Diese totale Suche nach Präzision und Ehrlichkeit, wenn es um Dinge in seinem eigenen Leben und seinen Gedanken geht. Und das hat mich so fasziniert.
Das erscheint mir auch die Parallele, denn Sie tun ja etwas Ähnliches, vielleicht nicht mit Punk, aber Sie schreiben auch sehr, sehr ehrlich über sich und Ihr Leben.
Ja, ich hab das auch versucht, aber der Antrieb einfach, diese Suche nach tatsächlich dem präzisesten Wort, wenn es um eigene Gefühle und Gedanken geht, das ist es eigentlich, was mich interessierte bei meinem eigenen Buch und auch hier bei Herrn Knausgard.
Unser Gast in der Sendung heute ist der Autor und Journalist Sascha Batthyány. Gerade erschienen ist sein Buch Und was hat das mit mir zu tun? Ein Verbrechen im Jahr 1945, die Geschichte meiner Familie. Der Untertitel sagt es schon, Sascha Batthiani. Sie haben Ihre Recherche und Ihre Wortkunst auf Ihre eigene Familie angewandt. Das ist nicht leicht. Und Sie haben sich überlegt, damit Sie das überhaupt können, brauchen Sie irgendeine Form von Distanz und Reflexion und haben eine Psychoanalyse angefangen. Warum?
Es ist schon so, wie Sie sagen. Ich habe eigentlich nach einem Mittel gesucht, wie ich weiterkomme. Und eigentlich, so im Nachhinein finde ich das aber auch fast schon journalistisch gedacht, weil wenn man im Außen sucht, dann spricht man mit Experten und Historikern und Zeitzeugen und man geht hin. Und dann stand ich vor dem Problem, wie schreibe ich denn über mich? Und ich habe tatsächlich mich vor dem Computer sitzen sehen und dachte, naja, wie fängt man das an? Also ich fühle mich so und so oder für mich bedeutet das das und das. Und ich habe mir das lange überlegt und bin auf nichts gekommen. Und irgendwann mal auch ein bisschen beeinflusst durch Woody Allen-Filme, der dann auf der Couch liegt und seine Neurosen und Eheprobleme bespricht und der Shrink da in New York, er sagt ihm was. Irgendwann mal kam dann diese Idee, Moment, ich könnte ja eine Analyse beginnen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem geeigneten Psychoanalytiker und musste den zuerst überzeugen. Ich musste den ja fragen. Ich habe ihn dann gefragt, ich werde sie einbauen, wenn es überhaupt mal zu einem Buch kommt, wenn ich denn das schaffe, werde ich sie einbauen. Ich werde einbauen, was wir hier besprechen. Und ich werde aber auch in der Analyse immer wieder versuchen, die alten Sachen, Rechnet, meine Großmutter, mein Vater, all das halt in die Analyse mit hineinzunehmen. Und er hat dann gesagt, müsse sich das überlegen. Und ich habe dann eine Woche später bin ich hin. Und dann weiß ich noch genau, dann sagte er, okay, wir können es versuchen, aber ich soll dieses Experiment sofort wieder vergessen. Weil offenbar darf man sich in der Analyse keine Grenzen setzen. Und ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Grenzen setzen, klassische Analyse, keine Ahnung. Und habe dann gesagt, ja, klar, mache ich und so. Komm, ja. Hatte keine Ahnung. Das hat aber sehr, sehr, sehr gut funktioniert, denn natürlich waren die ersten Stunden waren noch irgendwie im Bann dieses Buches, das vielleicht mal erscheinen wird. Aber relativ schnell habe ich mich dann von diesem Experiment auch befreit und dann kam alles andere herein, was man halt im Leben so hat. Ehe, Kinder, Arbeit, ein Film, der einen beschäftigt, ein Buch, alles, das ganze Leben halt. Und dennoch, und das ist auch gespenstisch oder eben das ist das, glaube ich, die Essenz auch der Analyse oder zumindest meiner, dass dann diese alten Sachen und die Gründe, wenn man so will, warum ich das begonnen habe, dass die eben tatsächlich auf einmal, wie ich beschreibe das auch im Buch, da schreibe ich es wie so Seifenblasen, auf einmal kam das von irgendwo. Und dann sagt er auf einmal, wissen Sie was, das einzige männliche Rollenmodell in Ihrer Familie ist Tante Margit. Das ist, was Sie mit Gewalt, Sex, Macht, Dominanz verbinden. Das ist Tante Margit. So, also, und dann erschrickt man, weil dieser Name, der war dann irgendwie gar nicht präsent und wir hatten 2-3 Wochen nicht darüber gesprochen. Und auf einmal war dann alles wieder da. Und über diese Verbindungen, über diese Brücken, quasi Brücken in der Zeit, das fing mich dann sehr an zu interessieren. Und da sah ich, dass dieses Experiment, so wie ich das geplant hatte, also Dinge über mich herauszufinden, was von all dem noch da ist und in meinen Knochen steckt, dann auf einmal bekam ich sowas wie eine Antwort.
Es hat Ihnen auch Spaß gemacht. Also Analyse klingt ja nach schwer und Leid und Tränen und hast du nicht gesehen. Sie haben diese Zeiten aber auch genossen, denn Sie schreiben darüber, federleicht fühlte sich das an. Ich war wie einer dieser Vögel, die übers Wasser gleiten und nur manchmal die Seeoberfläche berühren. Muss Spaß gemacht haben.
Ja, Spaß. Es gab tatsächlich so Momente, da, ich weiß nicht, da spürt man diese Couch gar nicht mehr und man ist in diesem seltsamen Raum irgendwo in der Mitte einer Stadt. Es ist Mittag, andere Menschen essen Pizza oder was Und man liegt und spricht über sich und spricht über Probleme oder alte Sachen. Und das ist schon so wie so ein Schwebezustand. Ja? Manchmal fühlt sich das sehr, sehr leicht an, dass man alles vergisst und einfach so ins Reden kommt, in diesem geschützten Rahmen.
Sie nehmen, was Ihre Familie angeht, gerade in diesen Passagen, über, wo Sie von Ihrer Analyse erzählen, kein Blatt vor den Mund. Und Sie schreiben wirklich über sich und über Ihre Verwandten Sätze wie verfaulter Keim, da geht es um Tante Margit, oder über sich selbst, ein kleiner Nazi im Kinderzimmer. War das schwer, so dieses Schonungslose mit den anderen und mit sich selbst in die Öffentlichkeit zu tragen?
Nein, das will ich nicht sagen. Es ist auch etwas, was ich ein bisschen gesucht habe. Ich habe auch während dem Schreiben mir eigentlich versucht, nie zu überlegen, das kann man aber auch nicht, was das dann mal, was daraus entsteht und ob das dann mal Probleme gibt oder nicht. Also sowas habe ich mir nicht überlegt. Ich habe auch beim Schreiben immer wieder versucht, eben diese ein bisschen ungemütlichen Momente auch schreibend jetzt so näher zu kommen. Und das fiel mir nicht schwer, nein, kann man nicht sagen.
In Ihrer Analyse reflektieren Sie auch die Reisen, die Sie gemacht haben, um diese Recherche wirklich gründlich zu Ende zu bringen. Und von diesen Reisen erzählen wir gleich. Um sein Buch und was hat das alles mit mir zu tun zu schreiben, ist der Autor und unser Gast heute in der Sendung Menschen, Sascha Batthyány, viel gereist. Ungarn, Österreich, Sibirien, Argentinien. Dass so viele, so intensive Reisen auf Sie zukamen, das konnte Ihnen vorher nicht klar sein, oder?
Nein, das ist, als ich anfing, dachte ich, das wird sich auf dieses Rechnitz und ein bisschen Wien beschränken und hat sich dann tatsächlich so ein bisschen so auf die ganze Welt ausgeweitet, ja.
Alles herausfordernde Reisen, emotional auf jeden Fall. Und Sibirien schien mir auch körperlich herausfordernd zu sein. Und diese Reise haben Sie nicht alleine gemacht, die Reise nach Sibirien, sondern mit Ihrem Vater zusammen.
Also wir sind ja nach Sibirien, weil wir uns auf die Suche gemacht haben nach den Lagern des Gulag, in dem mein Großvater 10 Jahre verbracht oder eingesperrt war. Die letzten Jahre dann in einer Stadt namens Asbest, in der die Kriegsgefangenen dieses Gestein oder diese Fasern rauskratzen mussten. Und mit denen hat man dann Gebäude und Straßen gemacht. Und schwierig war es, weil ich auf dieser Reise dann zum ersten Mal eigentlich herausgefunden habe, warum er unfähig ist, mir diese Aufmerksamkeit zu schenken oder diese Nähe. Und zwar deshalb, weil ich da einfach erkannt habe, wie sehr all das, also Gulag, Kommunismus, all dieses Leid noch in ihm wütet eine Art und wie er einfach weniger Platz für mich oder seine Kinder da ist, weil ich beschreibe das an zwei Stellen, weil einfach noch dieser ganze Platz wird eingenommen von Stalin und all diesen Geschichten und Gulag und da gibt es einfach nicht viel Platz für mich und das zu sehen und zu erfahren, das war schon schwierig.
Eine andere war die Reise nach Argentinien und dazu schreiben Sie, was mich fasziniert, ist die Verbindung von Gegenwärtigem und Vergangenen. Das verbindet diese Reise nach Argentinien in besonderer Weise, denn Sie haben das Tagebuch Ihrer Großmutter gelesen und darin beschreibt sie die Ermordung der Eltern ihrer jüdischen Freundin Agnes im Schlosspark ihrer eigenen, also Sascha Batthyanys Urgroßeltern. Sie wollten Agnes, der jüdischen Freundin ihrer Großmutter, diese Wahrheit nach Argentinien bringen. Sie sind dahin gereist, aber die Wahrheit hat Agnes nicht erfahren.
Genau so war es. Also es gibt die offizielle Geschichtsschreibung und die lautete, dass die Eltern dieser Agnes, die mit meiner Großmutter in diesem Dorf aufgewachsen ist, dass die sich umgebracht haben, Ende des Krieges. Meine Großmutter aber hat in ihrem Tagebuch, dass sie die letzten Jahre ihres Lebens, hat sie ihre Geschichte aufgeschrieben. und sie war Zeugin dieses Mordes. Und dieser Mord und vor allem diese Vertuschung, also dass man aus diesem Mord einen Selbstmord gemacht hat, das hat sie ihr ganzes Leben lang beschäftigt, also meine Großmutter. Es gibt da, ich fand da auch so Sätze in diesem Tagebuch wie: Ich kann nicht in den Spiegel schauen, ohne an die Mandels zu denken. Das Mandel-Ehepaar ist eben das Paar, das vor ihren Augen umgebracht worden ist. Und meine Großmutter dachte, dass die ganze Familie Mandel umkam. Also das Ehepaar vor ihren Augen im Hof ihres Hauses und die Kinder des Ehepaars in Auschwitz. Ich habe dann mit bisschen Google-Recherche herausgefunden, dass diese beiden Kinder Auschwitz überlebt haben und dass Agnes, die Tochter, nach Argentinien ausgewandert ist. Und ich habe dann Kontakt aufgenommen mit Agnes, respektive mit ihren Töchtern. Und ich habe dann erzählt, dass in diesem Tagebuch ganz viele Anekdoten stehen über ihre Großeltern, aber eben auch, dass sie sich nicht selbst umgebracht haben, sondern dass man sie erschossen hat. Und das hat wahnsinnig viel ausgelöst in dieser Familie. Die Töchter aber von Agnes haben entschieden, dass ich die Wahrheit für mich behalten soll. Und so kam es zu einem Nachmittag, den beschreibe ich auch im Buch ziemlich ausführlich, zu einem Kaffee- und Kuchen-Nachmittag mit den Töchtern, aber auch mit dieser über 90-jährigen Agnes. Und ich hätte ein Tagebuch und würde daraus vorlesen. Und sie hat sich sehr gefreut, weil sie ja so wenig von früher hat. Das ist ja auch das so Entsetzliche, Unfassbare, dass mit Auschwitz ja alles endet. Also die Nachfahren haben keine Anekdoten, sie haben keine Bilder, es gibt keine Fotoalben, es gibt nichts mehr. Ja? Und ich hatte so viel davon und sie hatten nichts, also waren sie so wissbegierig und wollten alles wissen. Und ausgemacht war, dass ich nur die schönen Seiten vorlese. Also nichts, was unangenehm ist. Und dass ich beschreibe das im Buch, ich nenne das ein Theater für Agnes, dass ich auch lügen muss. Also ich musste die ganzen unbequemen Sachen und auch die unangenehmen, was meine Familie betrifft, musste ich weglassen. Und so gab es ganz unangenehme Momente, weil diese Agnes hatte so eine wohlwollende Sicht auf meine Familie. Ja? Dabei, muss man sagen, haben sie sich ja eben nicht so gut verhalten. Und ich musste dann einfach nicken. Also wir haben für sie so getan, damit sie in ihrem Glauben bleibt. Und es hieß immer, die Wahrheit ist eben für sie nicht zumutbar. Sie ist zu alt, sie hat zu viel erlebt, sie hat Auschwitz erlebt, sie hat dann die Reise nach Argentinien und sich da ein Leben aufgebaut. Und man könne sie mit 90 nicht noch einmal quasi diese Grundpfeiler in kann man nicht noch mal antasten oder verändern. Und ich habe dann mich dem gefügt. Also ich habe dann mitgespielt und gelogen.
Hier haben die Kinder entschieden, wie viel Wahrheit die Mutter erfährt. Sie haben für ihre Familie entschieden, wie viel Wahrheit die Öffentlichkeit erfährt. Und darüber sprechen wir gleich. Wozu alte Geister wecken? Es würde eher schaden als nutzen, wenn ich mehr über Margit in Erfahrung bringe, schreibt Sascha Batthyány, unser Gast heute in der Sendung Menschen, als er einen Dialog zwischen seinem Vater und sich selbst referiert. Sascha Batthyány, der Satz geht weiter, Sie drohen. Womit haben Ihre Verwandten denn gedroht?
Ja, also das fielen so Sätze wie, gib Acht auf den Namen der Familie. Das ist so vielleicht, so könnte man das sagen. Also Geister wecken oder eben Nestbeschmutzer, ja, das, was man so hört. Also darum ging es.
Sie schreiben trotzdem auch über Szenen, wo die Familie sich verhält wie viele andere Familien. Sie schonen sich selber auch nicht. Sie schreiben dann zum Beispiel, ich widersprach auch nicht, als er sagte, vielleicht hat das Massaker gar nicht stattgefunden. Wie man halt lacht und nickt in Familien. Also sie schonen niemanden, die anderen nicht und sich selbst auch nicht. Haben Sie diese Passagen Ihren Familienangehörigen vorgelegt vor der Veröffentlichung?
Ich habe das meiste meinem Vater vorgelegt, ja. Das ist aber der einzige. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, oder ja, dass ich da noch andere noch involvieren muss. Und mein Vater hat das, fand das, hat zumindest mir nicht gedroht. naja, also es war mir schon wichtig, tatsächlich einfach das aufzuschreiben, so wie es war. Ja? Aber ich möchte auch sagen, dass jetzt meine Familie, ist ja auch eine, erstens habe ich nicht mit allen gesprochen, ja, und es ist immer nur ein Ausschnitt. Ich glaube aber auch nicht, dass jetzt meine Familie da speziell mehr gemauert oder geschwiegen hat wie andere, sondern ich glaube, das ist so, wie Sie das eben erwähnten, so wie in allen Familien. Da gibt es manche, die schweigen, ein paar, die sind stark dagegen. Da gab es ein, zwei anonyme Anrufe auch, hör bitte auf und so. Und dann aber gab es auch das Gegenteil, ja, also Leute, die gesagt haben, hallo, ich bin dein Onkel oder ich bin dein Cousin vierten Grades und ich erzähle dir jetzt das oder ich erzähle dir das. So, also es gab auch Hilfe und es gab das Gegenteil.
Sie versuchen sich auch in Erklärungen, also bieten Erklärungen an. Sie schreiben zum Beispiel, wozu alte Geister wecken, und es geht dann weiter, es ist das Geld, das euch stumm macht. Tante Margit hatte euch alle in der Hand.
Ich glaube, sie war eine sehr dominante Person und eine sehr, auch mächtige, das ist auch ein Machtfaktor. Und ich glaube, Macht entscheidet auch, worüber man, jemand, der mächtig ist, entscheidet auch, worüber man spricht oder worüber man eben nicht spricht. Ich glaube nicht unbedingt, es war nur das Geld, sondern es war, oder durch das Geld eben diese Macht, sich ein bisschen erkaufen zu können, was ist tabu und was nicht. Und ich glaube, das passiert aber in anderen Familien auch, vielleicht auch ohne Geld. Wenn man sich vorstellt, der dominante Vater in den Familien, der eben entscheidet, darüber wird nicht gesprochen. Und dann tut man das seltsamerweise auch nicht. Oder man macht es einmal und dann nie mehr. So, das kennen alle. Das sind so universelle Dinge. Und übrigens, das höre ich auch als Reaktion auf mein Buch, dass das viele, viele, viele Leute aus ihren Familien kennen. Nicht immer mit so solchen Bezügen, wie ich das mache. Auch Familien aus ganz anderen Ecken und mit ganz anderen Geschichten. Aber schon dieses, wer entscheidet, was, worüber man spricht und was nicht und was darf man noch sagen und was ist wie einfach weiß und gar nicht und was kommt manchmal erst nach dem Tod dieser Person überhaupt erst ans Tageslicht und wie entscheidet die Familie eigentlich über die Geschichtsschreibung, wie war das eigentlich damals? Und dann gibt es doch so eine Art, oft so eine offizielle Version und die stimmt ja dann oft auch nicht so. Aber schon, also Tatsache ist schon, sie hatte Geld, unendlich Geld, und sie hat das auch genutzt, also sie hat das auch eingesetzt. Also es gab dann Verwandte, die haben mir gesagt, wenn sie in Wien war, dann wurde da schon Schlange gestanden, so mit, mein Sohn braucht noch das für die Ausbildung und so. Ja. Und so hatte sie, glaube ich, schon einige dann in der Hand. Und in meiner direkten Familie, also Vater, war das so, dass als 1956 die Russen einmarschierten in Ungarn, gab es ja diesen Ungarnaufstand in Budapest, dann sind sie, wie viele Ungarn, sind dann aus dem Land und Tante Margit, so reich wie heute die Gates-Familie sozusagen, hat ihnen dann in der ersten Zeit im Westen geholfen. Sie hat zum Beispiel meinem Vater das Studium finanziert. Und deshalb auch diese Mittagessen. So als höfliche Geste, vielen Dank, dass du damals und so. Das war halt dieses in der Hand haben, ja.
Und es gab schon diese, ich habe dann schon, es gab schon diese Momente, habe ich meinen Vater gefragt, warum hast du nie gefragt? Und dann sagt er, was hätte ich denn fragen sollen an diesem Mittagessen? Da hätte ich fragen sollen, hast du Juden erschossen? Und ich sage dann, ja, natürlich, das hättest du fragen. Und er so, sei nicht albern, das fragt man nicht. Das gab schon diese Generationenkonflikte.
Sie fällen im Buch ein harsches Urteil über sich selbst. Sie fragen sich, könntest du Juden verstecken? Und sagen nein. Und darüber will ich gleich zum Schluss mehr wissen. Sascha Batthyány heute zu Gast in der Sendung Menschen. Ich habe das gerade schon gesagt, Sie fällen ein harsches Urteil im Buch über sich selbst, fragen sich, könntest du Juden verstecken? Und sagen nein.
Zum Ersten ist es so, ich hatte einen ganz, ganz speziellen Moment in dieser Psychoanalyse. Ich liege da wieder mal auf dieser Couch und gucke an die Decke und wir sprechen so über alles Mögliche. Und dann komme ich so ins Reden, so wie jetzt hier bei Ihnen, und erzähle so und sage so, ja, was machen wir denn? Kann ja nicht sein, dass die Generationen vor uns sich immer nur falsch verhalten haben und nicht geschwiegen und nichts getan und zugeschaut, wie die Juden in die Donau getrieben werden. Das gibt ja so, gibt es so Geschichten da über Menschen in Budapest, die zuschauen, wie da schrecklich, was Schreckliches vor ihren Augen passiert und niemand tut was. Ja? Und ich erzähle das und sage ihm, das ist damals passiert und was ist denn heute und was machen wir denn? Und dann komme ich zu, dann habe ich angefangen, so Fragen zu stellen und habe ihn also so laut, ja, und frage, welche Risiken nehmen wir denn in Kauf? Welche Risiken nehme ich in Kauf? Ich meine, ich schreibe vielleicht über Flüchtlingsschicksale auf griechischen Inseln, aber tue ich was? Ich meine, ich verlinke und ich twittere, wie schlimm das alles ist, und auf Facebook schreiben wir und wir beschweren uns. Aber wer tut denn wirklich was? Und in diesem ganzen Monolog komme ich auf einmal auf diese Frage. Das ist tatsächlich alles umgespielt. Diese Frage sprudelt wie so aus meinem Mund und ich merke so, das ist für mich irgendwie eine zentrale Frage. Und komme dann auf die Antwort, nein, ich glaube, ich kann das auch nicht. Und das war für mich ein springender Punkt, weil ich da wieder mal die Verbindung eigentlich sehe, so negativ sie ist, aber ich sehe trotzdem da die Verbindung auch zu meiner Großmutter oder zu meinem Vater, einfach Verbindung in meine Familie, die sich in gewissen schwierigen Situationen auch eher weggeduckt haben oder auch eher zu wenig Haltung bewiesen haben. Und dann kam ich so auf die Quintessenz, dass ich mich in den Schwächen, in ihren Schwächen wiedererkenne.
Im Fragebogen habe ich Ihnen die Frage schon mal gestellt, was Sie tun würden, wenn Sie, und dann haben Sie gesagt, alles, was in meiner Macht steht. Genau. Ist dazwischen was passiert?
Genau, das ist, vielen Dank für diese Frage. Ich glaube tatsächlich, das ist jetzt natürlich alles hypothetisch und so, aber ich glaube schon, dass jetzt durch die Arbeit am Buch, aber auch durch diese Analyse, in der so Unbewusstes auf einmal da ist und so, glaube ich schon, dass sich gewisse Sachen verändert haben, dass ich gewisse Sachen verstehe und dass sie mich ein bisschen, ich hoffe es, verändert haben. Und ich glaube schon, dass ich jetzt eher jemand bin, der Grenzen setzt und Haltung bewahrt. Und wenn ich merke, das ist jetzt wieder so eine Situation, die erfordert mehr Rückgrat, dann habe ich das Gefühl, wäre ich da. Und davor hätte ich auch so gedacht, naja, das habe ich jetzt nicht so gesehen oder nicht so verstanden oder ich hätte halt so weggeguckt oder so, ich habe noch andere Dinge, ich habe 3 Kinder, ich habe einen Beruf, ich kann jetzt nicht. Und jetzt habe ich 7 Jahre lang daran gearbeitet und mir das wie so ein bisschen antrainiert. Ja? Und ich glaube schon, dass wenn mir jetzt irgendwas halt in diese Richtung passieren würde, also ich spreche jetzt zum Beispiel von Mobbing am Arbeitsplatz oder krasse Form von Sexismus oder so, dass ich dann sagen würde, Moment, das ist sowas Ähnliches, hier erfordert es Haltung. So, das ist eine Grenze oder rote Linie, so, jetzt musst du Haltung beweisen. Und ich glaube oder hoffe schon, dass ich das jetzt für mich ein bisschen gelernt habe und dass ich das auch vielleicht hoffentlich meinen Kindern übergeben kann.
Sascha Batthyány, vielen Dank für die Zeit, die Sie für uns hatten. Vielen Dank, dass Sie dieses Buch geschrieben haben. Ich hoffe, dass es andere Menschen inspiriert. Vielen Dank. Am Mikrofon war Angela Krumpen.